ein Video zeigen und ich weiß, ich habe den das Technikteam arg herausgefordert, aber ich glaube, mittlerweile klappt. Das heißt, Marek, wenn es geht, könnt ihr das Video auch schon starten. Rollen wir nicht ab. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch schon das Video oder zumindest den Test, der da dahinter steht. Das ist der sogenannte Marshmallow-Test. Und der Marshmallow-Test wurde von Walter Mitchell 1970 durchgeführt. Also die Kinder bekommen einen Marshmallow und sie haben die Aufgabe, wenn sie warten, bekommen sie zwei. Wenn sie nicht warten, dann essen sie halt den einen. Also sie haben die Wahl. Konntet ihr euch ein bisschen damit identifizieren? Den Test gibt es in mehreren Facetten und Formen und es gibt noch ein Video, ein bisschen länger. Ich habe natürlich eine Zusammenfassung gesucht. Da hat ein Kind echt das Innere komplett ausgehöhlt und dann wieder zurück auf den Teller gestellt. Und ich liebe es, weil Kinder sind so schlau. Und Walter Mitchell wollte so das Thema Selbstbeherrschung, Selbstbestimmung auch und Selbstkontrolle erforschen. Wie kann man das machen? Und seine Erkenntnis war, dass die Kinder, die durchgehalten haben, die quasi den Test bestanden haben, haben danach, als er sie besucht hat, Jahre später, bessere Schulnoten gehabt, mehr Selbstbewusstsein und hatten weniger Übergewicht. 2018 wurde die Studie teilweise widerlegt und ich fand spannend, stand dran, den heutigen Standards angepasst. Da dürft ihr selber rein interpretieren. Ich glaube aber trotzdem ist es wichtig, warten zu lernen, Dingen vielleicht auch ausgesetzt zu sein, Versuchungen ausgesetzt zu sein und vielleicht auch mal eben was auszuhalten. Und gut, wenn ich es als Kind gelernt habe, aber die gute Nachricht, auch da in der Studie, man kann es lernen. Also die Kinder, die den Test nicht geschafft haben, haben nicht automatisch all das nicht gehabt. Sie konnten es nachreifen. Und ich habe mir heute mal überlegt, was ist denn so die Definition, beziehungsweise ich wollte mit euch heute reingehen, was ist Versuchung? Da gehen wir gleich in die Definition. Woher kommt sie? Wie begegnet Jesus ihr? Und wie könnten wir ganz praktisch damit umgehen? Also, was ist Versuchung? Ihr habt es jetzt schon gesehen. Eine Versuchung ist ein Anreiz oder eine Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig mäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht bzw. verboten ist. Genau, ist ein kleines Wortspiel für alle, die Lust haben. Letzten Endes ist eine Versuchung immer dann eine Versuchung, wenn es ein Verbot gibt. Sonst ist es keine Versuchung. Sonst kann ich ja alles tun. Also eine Versuchung ist eine, wenn ich ein Verbot habe. Und woher das Verbot kommt, das ist mal egal. Die Kinder hatten nicht das Verbot, sie dürfen den Marshmallow nicht essen. Die Kinder hatten nur das Angebot, wenn du das nicht isst, dann kannst du zwei haben. Also haben sie sich selber überlegt, möchte ich zwei oder möchte ich eins essen? Ein Kind hat beschlossen, eins reicht. Okay. Andere Kinder haben beschlossen, ich möchte eigentlich zwei. Also haben sie sich das Verbot auferlegt, den einen Marshmallow zu essen. Und vielleicht kennt ihr das. Also ich habe auch so Verbote in meinem Leben mir auferlegt. Also beziehungsweise meine Waage oder die Gesellschaft. So Mosott weniger Süßigkeiten esse. Ich liebe den Mosott. Wenn er mir mal begegnet, habe ich einige Fragen. Wenn ich weniger Süßigkeiten essen will und habe dann aber eine Packung Kinderriegel im Kühlschrank, dann war es meistens schon nichts. Ich entscheide mich da manchmal auch dagegen. Jetzt könnt ihr sagen, ja gut, das ist ja so ein kleiner Marshmallow. Ja, also mir fällt es überhaupt nicht schwer, auf was zu verzichten. Das ist für mich gar kein Problem. Es gibt verschiedene Marshmallows. Es gibt auch noch einen größeren Marshmallow. Auch bei mir gibt es einen größeren Marshmallow. Ich bin Christ, also gelten für mich ja auch die biblischen Normen und Werte und ja auch die Gebote, die in der Bibel stehen. Und mit einem, womit ich oft zu kämpfen habe, ist, dass ich mir oft vornehme, ich möchte nicht schlecht über andere Menschen reden, was mir leichter fällt, aber ich möchte auch nicht schlecht über andere denken. Und das fällt mir manchmal schwerer, weil das hören die anderen nicht. Und dann kommt mein Mann spät heim, obwohl wir ausgemacht haben, er kommt früher heim. Und dann habe ich schon so einen Hals. Und dann diskutieren wir es nicht aus, weil ich muss ihn ja bestrafen, dass er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Geh schmollend ins Bett, wach morgens auf und dann läuft mir meine Freundin über den Weg. Der Alte ist spät gekommen. Und schon habe ich wieder mein Gebot, meine Versuchung nachgegeben, schlecht über andere zu reden. Manchmal hat man so das Gefühl, man ist Versuchungen so ausgeliefert. Irgendwie passiert das alles so. Es kommt irgendwie halt so. Und das Spannende an dem Marshmallow-Test war, dass eine Hypothese davon war, wir sind Versuchungen nicht ausgeliefert. Aber wieso passiert es dann doch? Jetzt könnte man ja sagen, haben wir heute Morgen gesungen, mit dir stehe ich auf festem Grund, gerade ich als Christ, habe sicher keine Versuchungen. Weil in Jesus ist mir alles möglich, ich bin safe, ich habe keinerlei Versuchungen. Das sollte man doch denken. Und manchmal überlege ich mir das auch, warum genau gerade Christen viele Versuchungen haben oder es scheint viele Versuchungen zu haben oder zumindest ich auch einige Christen kenne, die Versuchungen nachgegeben haben. Einschließlich mir. Also wieso ist das so? Wieso ist das denn, wo ist denn da der Fehler ins System gekommen? Und der Siegfried ist mit uns letzte Woche schon bis zum Anfang gereist und das machen wir jetzt gerade einfach wieder. Weil wo kam der Fehler ins System? Bitte? Nicht von dem Baumessen, richtig. Der Fehler ins System kam, als die Welt begann. Also am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Da war der Fehler noch nirgendwo. Dann hat Gott den Menschen die Herrschaft über die Welt gegeben. Mit einem Verbot. Iss nicht von diesem Baum. Mit dem Biss von dem Baum ist was passiert. Das Machtverhältnis wurde anders verteilt. Die Menschen haben ihre Macht, die sie hatten, über die Welt abgegeben. Der Schlange und darin dem Satan. Und von dem Moment an wurde die Welt verrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aus der ursprünglichen, eigentlichen Ordnung herausgerückt. Verrückt. Wer hat jetzt die Macht über die Welt? Die Schlange. Und die Schlange war ein Mittel zum Zweck. Wer lebte in der Schlange? Der Satan. Satan lebte in der Schlange und ihm gehört jetzt die Macht über die Welt. Und wir fragen uns immer noch, na hoppla, wie kann das passieren? Ja, wie wird es wohl passieren? Und Hiob steht, es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor dem Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Er durchstreift die Erde. Er wandelt auf der Erde. Ich will ihn nicht großreden. Ich will ihn aber auch nicht wegreden. Jesus begegnet dem Teufel auch. Der Teufel versucht nicht nur uns Menschen, er versucht auch Jesus. Jesus kam auf die Welt als Baby, wurde als Mensch geboren und wurde vom Teufel versucht. Nach 40 Tagen. Und wir lesen in Lukas 4, ich habe Lukas 4 ausgesucht. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Und er aß nichts in jenen Tagen und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich tue mich mit Fasten extrem schwer. Ich schaffe es nicht einen Tag ohne Essen. 40 Tage für mich undenkbar. Ich weiß nicht, ob Jesus Halluzinationen hatte vom Essen, ob er es gerochen hat schon, ob es, ja, was seine Sehnsüchte waren. Aber was mir auffällt ist, der Teufel kann Jesus nicht zwingen, Brot aus den Steinen zu machen, sondern was versucht er? Er versucht ihn zu überzeugen. Er geht genau da in dieses Bedürfnis von Hunger, geht er rein und sagt, hey, komm, du hast doch Hunger. Und ganz ehrlich, hast du nicht alle Kraft, alle Gewalt? Er sät noch so einen Zweifel, bist du Gottes Sohn? Bist du wirklich Gottes Sohn? Willst du nicht beweisen? Dann kannst du doch helfen, dann kannst du doch wunderbar das Brot essen. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als ich es das erste Mal gelesen habe? Jesus widerspricht dem Teufel nicht. Hier steht, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und das ist für mich nochmal dieser Beweis dieses verrückten Machtverhältnisses. Wenn Jesus ihm nicht widerspricht und nicht sagt, Teufel, Alter, die Fresse, stimmt nicht, du bist nicht, du hast nicht, erkennt er quasi die Macht an. Stillschweigend, ja. Aber auch hier wieder. Die Kinder haben Spaß. Das ist geil. Auch hier wieder. Der Teufel kann Jesus nicht zwingen. Aber was tut er? Jeder von uns kennt es bestimmt. Jeder von uns hat so ein kleines bisschen Machtlust in sich. Jeder von uns hätte gern mal die Macht über. Wir würden das nicht sagen als erwachsene, gut erzogene Menschen. Bei Kindern könnt ihr das sehen, je jünger sie sind, desto entspannter sind sie da damit. Da weiß man, wer die Hosen anhat. Dieses Machtbedürfnis ist in uns Menschen drin, auch in Jesus. Und was macht der Teufel? Er provoziert ihn genau da. Na komm, zeig deine Macht. Wie antwortet Jesus? Und Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich von hier hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engel deinetwegen Befehle geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Oh, der Teufel kennt sich gut aus im Wort Gottes. Denn es steht geschrieben, er zitiert das Wort Gottes. Wisst ihr, was mich daran echt manchmal schockiert? Wie heimtückisch das ist. Er zitiert das Wort Gottes. Was der Teufel nicht kann, auch wenn er es zitiert, er kann es nicht durchdringen. Sonst wäre das nicht passiert, was passiert wäre. Sonst wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben für unsere Sünden, die Erlösung wäre gekommen, bla 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 bla. Ja? Er kann es zwar rezitieren, vielleicht ein bisschen so, wie ich vielleicht noch ein bisschen Geschichte hinkriege, was ich mal im Unterricht aufgeschnappt habe, aber durchdringen diese Macht des Wortes Gottes kann er nicht. Und noch einmal, auch hier, er zwingt ihn nicht. Auch hier nimmt der Teufel Jesus zwar mit, aber er zwingt ihn nicht, das zu tun, sondern er versucht ihn zu überzeugen. Und sagt, zeig mir doch die Sicherheit. Guck mal, dir wird doch nichts passieren, dir kann doch gar nichts passieren, alles ist doch gut. Dieses Bedürfnis nach Sicherheit, auch das steckt in uns drin. Und hier provoziert der Teufel genau da. Aber auch hier antwortet Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn deinen Gott nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Ich dachte so, eigentlich voll fies. Er könnte ja auch für immer gehen. Aber nein, es steht tatsächlich in Lukas Evangelium eine Zeit lang. Von dem Tag an, als die Welt verrückt wurde, ist der Teufel, der Verleumder und der Versucher, der Entmutiger und Verfolger unterwegs. Er sät Zwietracht in allen Beziehungen und vor allem ist er unermüdlich, uns Christen von dieser Gemeinschaft mit Christus zu trennen. Er versucht es mit aller Macht und er versucht uns herauszulösen aus diesem Eingepfropftsein in Christus. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und nur wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir uns überlegen, was wir denn jetzt damit machen. Versuchung ist ein Angebot, keine Verpflichtung. Das ist ziemlich blöd. Weil das nimmt mir jede Ausrede. Versuchung ist ein Angebot, keine Verpflichtung. Wer hat die Macht? Wer hatte den Job, dem Teufel zu widerstehen, als Jesus versucht wurde? Jesus selber hatte den Job. Und er hat ihn angenommen. Er hat gesagt, ich lasse mich nicht versuchen. Wer hat den Job in der Welt? Können wir auch nachher beantworten. Aber Gott lässt uns nicht alleine damit. Und das ist die gute Nachricht. Paulus hat in Epheser 6 uns das Gegenmittel verpasst, vorgesetzt, wie auch immer ihr es nennen wollt. Epheser 6. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit und den himmlischen Regionen. Paulus sagt nicht, naja, wenn es dann so weit ist, dann wäre es gut, ihr würdet mal die Waffenrüstung anlegen, sondern er setzt es voraus. Macht es, jetzt, heute Morgen, sofort, weil es ist wichtig. Wir müssen uns schützen, irgendwie. Er beginnt mit, so steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Und ihr wisst, die meisten Predigten müssen meine Familie natürlich immer zuerst hören. Das fängt dann bei der Geburt an, der Idee bis hin zur Ausarbeitung. Und am Freitagabend bin ich in Lobpreis gefahren. Der Moritz wollte mit, weil er danach in Jugendkreis wollte und ich nicht zweimal fahren. Und dann sagt er, weißt, Lobpreis ist halt nicht so meine Möglichkeit, mein Zugang. Dann sage ich flapsig, wie ich bin, schreibst mir halt meine Predigt. Sagt, okay. Dann ist er in den Raum hochgesessen. Und einiges von dem, was ihr jetzt über die Waffenrüstung hört, waren seine Ausarbeitungen. Es war mir wichtig zu sagen, nicht um meinen Sohn zu loben, sondern weil es wichtig ist, herauszufinden, wo habe ich Zugang zu Gott. Moritz ist kein Lobpreiser. Okay, muss er noch nicht sein, darf er vielleicht werden, vielleicht auch nicht. Aber er hat einen Zugang über das Wort Gottes. Wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, wo auch immer ihr das tut. Und wir haben uns darüber unterhalten danach, weil er gesagt hat, genau darüber schon gestolpert. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Ja, hört sich ja super an. Wie soll ich denn bitte meine Lenden mit Wahrheit umgürten? Jetzt machst du mir mal da ein ordentliches Beispiel. Daran ist es dann gescheitert. Aber ich habe dann versucht nachzugucken. Steht fest. Und ich habe so gedacht, ich habe die Waffenrüstung in Kindergottesdiensten schon echt ganz oft gemacht, weil die auch einfach anschaulich ist, toll ist zum Erzählen und so weiter. Aber was ich nie gemacht habe, war die ersten zwei Worte zu verwenden. Ich habe immer mit dem Gürtel angefangen. Und der Heilige Geist hat gestern gesagt, warum fängst du mit Punkt 2 an, wenn Punkt 1 da steht? Steht fest. Und dann ist mir bewusst worden, hey, als ich einen Selbstverteidigungskurs gemacht habe, war das allererste, was ich gelernt habe, steh fest. So. Und jetzt stehe ich mal fest. Und jetzt komm. Und wenn das nicht reicht, dann kann ich mich auch noch so hinstellen, ein bisschen in die Knie, damit ich auch ein bisschen was abfedern kann. Aber steh fest, ist die erste Aussage. Und was beinhaltet sie? Sei überzeugt. Sei fest in dir. Wenn dein überzeugtes Ja zu Jesus da war, dann stehst du fest. Und dann darf kein Zweifel kommen. Und wenn er kommt, dann kann ich damit umgehen. Aber steh fest heißt, stell dich fest in deinen Glauben. Umgürte dein Gewand mit Wahrheit, also diesen Gürtel der Wahrheit, war einfach dieses Rumgeschlackere, dass das im Kampf nicht gestört hat, hat man festbunde. Und ich fand diese Definition schön von alles zu unterbinden, was mich im Kampf stört. In meiner Standhaftigkeit unterbinde, was dich in deiner Standhaftigkeit stört. Was auch immer das ist. Was ist die Wahrheit? Wir haben dann lang diskutiert und philosophiert, wenn die Wahrheit doch irgendwie relativ ist mittlerweile und so, es gibt deine Wahrheit und meine Wahrheit und jeder hat eine Wahrheit, da muss ich mir doch überlegen, wieso kommt das Wort Wahrheit in der Bibel vor? Meine Wahrheit und ich hoffe auch eure Wahrheit ist das Wort Gottes. Und die ist relativ einfach und klar. Die ist nicht immer schön, da gebe ich euch vollkommen recht. Und gemütlich ist sie schon gleich gar nicht. Aber sie ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Also wer ist die Wahrheit? Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann ist Jesus die Wahrheit. Und dann müssen wir nicht diskutieren und dann gibt es kein Relativ oder irgendwas, sondern Jesus ist die Wahrheit. Und wenn Jesus meine Wahrheit ist, dann stehe ich fest. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Da habe ich mich richtig schwer getan. Das ist ähnlich. Gerechtigkeit. Was ist denn Gerechtigkeit? Also ich habe schon eine richtige Gerechtigkeit. Ich habe auch einen ordentlichen Gerechtigkeitssinn. Der steht mir vielleicht auch manchmal im Weg. Darf ich es auch sagen? In Zacharia 3 habe ich gelesen, da wird beschrieben, wie der Teufel versucht, den Hohenpriester Jeschua anzuklagen, weil er in schmutzigen Kleidern vor dem Engel des Herrn steht. Aber der Engel des Herrn legt ihm Festkleider an, weil er ihm seine Sünden vergeben hat und weist Satan in seine Schranken. Ja, wessen Gerechtigkeit gilt denn da jetzt? Auch hier wieder, es gilt Jesus Gerechtigkeit. Und Jesus Gerechtigkeit heißt, wenn du dich zu ihm bekehrt hast, bist du frei von Schuld. Auch wenn du außen dreckig bist wie Sau, dann bist du innen trotzdem sein Kind und rein und sauber. Und der Brustpanzer soll dein Herz schützen. Die Gerechtigkeit Gottes lebt durch uns nach außen. Und dann kann ich meine Gerechtigkeit, auch wenn ich es ungern mache, vor Gott bringen und sagen, prüf mal, ist es auch deine Gerechtigkeit? Und dann wird sein Geist meinem Geist Zeugnis geben und dann können wir vielleicht noch diskutieren, aber unterm Schluss werde ich immer wieder zusammenbröseln und sagen, also gut, hast recht. Seine Gerechtigkeit, nicht meine Gerechtigkeit. Und durch Christi Gerechtigkeit bin ich gerecht. Und da hat Sünde keinen Raum. Also ich bin gerecht, der Brustpanzer ist schon drauf. Punkt. Da gibt es keine Angriffsfläche. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, das kennt ihr. Und ich liebe es, im Kindi zu arbeiten, weil bei Kindern weißt du ganz genau, was ihnen gerade wichtig ist. Weil da plappern sie und erzählen und erzählen und erzählen und erzählen. Und wir sollen uns füllen, dass wir jederzeit von seiner Wahrheit erzählen dürfen und erzählen können. Vor allem aber ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wisst ihr, ich glaube, diese Pfeile, die kommen eh. Diese Herausforderungen, diese Versuchungen, die müssen wir uns nicht suchen. Ich glaube, die sind eh da. Ich finde es so ermutigend, ergreife das Schild des Glaubens. Es heißt nicht, du hast es schon überall, sondern es steht da. Aber ergreifen musst du selber. Nehmen musst du es dir und du hast es aber zur Verfügung und dann darfst du dich hinstellen im Vertrauen, dass dein Schild hält und dass der Teufel keine Macht darüber hat. Und nehmt auch den Helm des Heils. ich bin tatsächlich mittlerweile überzeugt, dass eins der Grundthemen, die der Teufel immer wieder angeht, ist es, die Heilsgewissheit zu zerstören. Dieses bisschen glaubst echt. Bist dir sicher? Jetzt hast du doch so viel Schlechtes gemacht. Jetzt liebt dich Jesus nimmer. Diese Heilsgewissheit, uns madig zu machen. Und in unseren Gedanken entstehen genau diese Themen. Und deshalb sagt Paulus auch, nimm den Helm und schütze deine Gedanken. Hier in deinen Gedanken entstehen dann deine Gefühle und in deinen Gefühlen passieren dann die Handlungen. Wir können eine ganze Predigt darüber machen, über die einzelnen Bausteine. Mir war es wichtig, euch heute einen großen Umriss zu geben. Weil jetzt gehen wir in den Kampf. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, in dem ihr zu jeder Zeit betet, in allem Gebet und Flehen im Geist. Was mich echt fasziniert, klar, Jesus war ein Mann, er war keine Frau, richtig, aber er diskutiert nicht mit dem Teufel. Jetzt könnt ihr sagen, ja gut, die Bibel ist auch nüchtern, relativ entspannt geschrieben, aber es sind immer klare, krasse Gegenargumente. Aber es ist kein Diskutieren, kein irgendwie Rumgelaber, sondern er geht klar und relativ einfach voran. Das Wort Gottes hat so viel Macht, dass ich nicht anfangen muss zu diskutieren. Ich muss nicht überzeugen mit irgendwelchen Argumentationen. Und ich muss die Bibel vielleicht auch nicht gerade auswendig können. Voll gut, wer muss kann oder Teile davon kann. Aber ich muss wissen, was darin steht, was die Grundfesten sind, was die Kernaussagen sind. Und das kann ich nur wissen, indem ich sie immer wieder lese. Als ich die Predigt vorbereitet hatte, hatte ich 3 Bibeln vor mir und Studienbibeln. Und es ist so faszinierend, wie das Wort in sich immer wieder, ich habe das Gefühl, für mich neu erfindet. Es wird nicht langweilig, obwohl ich die Geschichten schon gelesen habe. Aber dann kommt der Aspekt rein, dann erweitert Gott diesen Bereich und. Es ist so spannend, im Wort Gottes zu lesen. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, denn dadurch haben wir ein Schwert, das so mächtig ist. Ich glaube, wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Es gibt einen Prediger, den ich voll gern höre, der oft seine Predigten beginnt mit: Ich bin, was die Bibel sagt, dass ich bin. Ich kann, was die Bibel sagt, dass ich kann. Ich habe alles, was die Bibel sagt, dass ich habe. Und das alles im Namen Jesu. Und ich habe das proklamiert, wirklich über mehrere Tage, immer wieder morgens. Ich bin, was die Bibel sagt, dass ich bin. Und was bin ich wirklich, was die Bibel sagt, was ich bin? Amen. Ein Kind Gottes. An Scheiß bin ich ein Schuhputzer, auf dem jeder rumhacken darf, der in der zweiten Reihe sitzt. Ich habe alles, was die Bibel sagt, dass ich habe, durch Jesus Christus. Ist uns das bewusst? Eigentlich zu wenig. Ich will keinen Christen traurig sehen, der sich irgendwo in der Ecke verkriecht und sich nichts wert ist, weil er ist, was die Bibel sagt, dass er ist. Und das ist so wichtig, weil wir da diesen Versuchungen entgegentreten können. Ich habe euch Matthäus 16, Vers 23 mitgebracht. Jesus tut hier Petrus tadeln. Petrus sagt, Jesus kündigt seinen Tod an und Jesus versucht ihn da ein bisschen irgendwie einzufangen und sagt, ja, weiß er, wie man sagen soll. Und was sagt Jesus? Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus: Weiche von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Und kurz bin ich erschrocken, als ich es gesehen habe, dass ich dachte, hä, wie kann das sein? Da stimmt doch was nicht. Und trotzdem bestätigt es alles, was ich euch zuvor gesagt habe. Wer ist der Herrscher der Welt? Aber der Herrscher der Welt denkt menschlich und nicht göttlich. Und er kann nur verführen, er kann nicht zwingen. Und so kann Jesus sagen, Der Satan denkt menschlich und er soll gehen. Und er geht auch, wenn wir es ihm sagen. In Jesu Namen geht er. Jakobus 4, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und ich finde es so cool, ja? Das ist so kindlich einfach. Geh und er geht. Er bleibt da nicht stehen und diskutiert mit euch rum oder mit uns, mit mir. Er geht. Versuchung ist real. Das war mir wichtig heute. Wenn dir alles andere egal ist und du nichts mitnimmst, nimm die drei Punkte mit. Versuchung ist real. Sie ist in unserer Welt Fakt, Punkt. Wir brauchen sie nicht kleinreden, wir brauchen sie aber auch nicht größer reden, wie sie ist. Sie ist einfach da. Und der Feind ist real. Aber, und das ist das fette Aber, das Aber, das ich so oft versuche zu vermeiden, wenn ich in der Pädagogik unterwegs bin, ist hier das geilste Wort ever. Aber, nein, aber, Gottes Kraft ist größer. Punkt. Ausrufezeichen, mehrere und Smileys und ich weiß nicht, was ihr noch alles dahinter setzen wollt. Das ist der Kern allen. Und wir haben alles. Prüft es, nehmt es mit. Und vielleicht hast du heute Morgen so einen kleinen Marshmallow vor dir. Oder einen größeren. Oder zwei. Oder drei. Oder keine Ahnung. Und vielleicht kämpfst du mit manchen Gedanken und hast du das Gefühl, das gibt es doch nicht. Mit Gewohnheiten, die immer wieder vorkommen. Mit Streitigkeiten in Beziehungen, mit Worten, die fallen, was auch immer. Und ich möchte dich einladen, und ich finde es voll schön, dass du, Marius, jetzt einfach mit uns nochmal die Lobpreiszeit geht auch. Ich möchte dich echt einladen, nimm das, leg es vor Gott und mach's, wie Jakobus es gesagt hat. Unterwirf dich Gott, widersteh dem Teufel und er wird fliehen. Er wird dich in Ruhe lassen. Er wird nicht wiederkommen in dem Moment. Er wird wiederkommen, er wird immer wiederkommen, weil er wird immer wieder da sein. Aber wir können viel mehr schmunzeln und sagen, voll okay, kannst da sein, kannst aber auch wieder gehen. Jetzt brauchen wir dich gerade nicht. Nicht irgendwann und nicht vielleicht. Der Teufel wird fliehen, wenn wir uns Gott unterwerfen. Und ich mache euch Mut, es heute Morgen zu machen. Und wenn ihr Unterstützung braucht von Geschwistern, wenn ihr das Gefühl habt, miteinander beten zu wollen, dann lade ich euch ein, steht echt gern auf, betet füreinander, seid einfach füreinander da. Wir sind eine große Familie und nicht allein unterwegs. Amen.